Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, heute Nachmittag hier in der Plattform. Bleiben wir musikalisch. Es geht um die Bläserphilharmonie der Stadt Blaustein. Mein Name ist Michael Trost und hier gegenüber stehen die zwei Gäste. Ja, und zwar zum einen der Dirigent und der Leiter, der Bläserphilharmonie und der Leiter der Musikschule der Blausteiner Bläserphilharmonie, der Manuel Ettli. Grüß dich, Manuel. Willkommen hier in der Plattform. Und zum anderen der Schlagzeuger oder auf Neudeutsch Percussionist, wie das dann heißt, der Marius Buschko. Marius, grüß dich ebenso hier an der Plattform. Schön, dass ihr da seid, das einrichten konnte bei dem schönen Wetter heute Nachmittag bei uns hier in der Plattform über eure Aktivität und über eben die Bläserphilharmonie in Blaustein zu berichten. Ich würde vorschlagen, zum Anfang machen wir eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer auch euch ein klein bisschen besser kennenlernen und wissen, wer da bei uns heute eigentlich im Studio ist.
Ja, dann fange ich an. Erstmal danke für die Einladung, wieder bei euch zu sein. Ich bin der Marius Buschko, bin gelernter Erzieher am Universitätsklinikum in Ulm im Betriebskindergarten, habe mich jetzt noch weitergebildet zur musikpädagogischen Fachkraft und wie schon gesagt, bin ich Schlagzeuger in der Bläserphilharmonie.
Ja, ich bin der Manuel Eppli. Ich bin seit 2004 der musikalische Leiter unserer Bläserphilharmonie, habe in Holland Blasorchesterleitung studiert und hier an der Universität in Ulm Mathematik und Informatik und bin hauptamtlich, hauptberuflich im Schuldienst des Landes Baden-Württemberg beschäftigt und nebenher bin ich Dirigent unserer Bläserphilharmonie.
Mhm. Womit ihr auch schon zum Ausdruck gebracht habt, das macht ihr auch nebenbei. Ich denke, macht das ihr ehrenamtlich oder ist es, auf jeden Fall ist es in dem Verein, ist es eigentlich auch eure Hobbyaktivität. Es ist nicht euer hauptberufliches Aktivitätsumfeld, sondern ihr macht es auch neben dem Beruf dann eigentlich. Ne? Also das ist ja, eure Freizeit und euer Hobby dann.
So wie man also in jungen Jahren anfängt, eben ein Musikinstrument zu lernen. So hat man angefangen, mehr oder weniger. Es nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch, aber mir macht es zu 100% Spaß und genau, deswegen mache ich es.
Wann hast du angefangen denn als Kind da mit dem ersten, Schlagwerk dann zu experimentieren?
Ich hab früher ein anderes Instrument gelernt, das war das Tenorhorn. Das war Anfang der Grundschule. Genau, das habe ich dann so 3-4 Jahre gespielt. Dann war ein Jahr Pause und dann habe ich begonnen, Schlagzeug zu spielen. Mhm. Genau. Bei uns stand daheim immer schon früher ein Schlagzeug im Keller. Und da habe ich auch immer schon drauf rumgespielt oder ja. Und habe dann mit 12, 11 Jahren angefangen, dann Unterricht zu nehmen in der Musikschule in Herlingen.
Mhm. Wie war es bei dir? Wann haben deine ersten musikalischen oder Interessen oder du hast ja dann auch wahrscheinlich mehrere Instrumente dann schon erlernt, haben wir auch gar nicht angesprochen.
Ja, ich habe mit der Klarinette begonnen, als ich 8 war. Mhm. Ja, und dann hatte ich einige Jahre Unterricht auf der Klarinette, später kam das Klavier dazu, bevor ich dann eben zum Studieren dann gegangen bin und habe natürlich vertiefend nochmal Unterricht, auch auf der Klarinette und auf dem Klavier, aber natürlich dann hauptsächlich im Bereich Orchesterleitung mit allem, was dann dazugehört, also vom Dirigieren selber, über wie bereite ich die Partituren vor, was lerne ich aus der Instrumentation, was bedeutet dann das für klangliche Arbeit, für die klangliche Arbeit mit dem Orchester. Ist eine sehr breite Ausbildung, weil eben halt auch das Wirkungsfeld von einem Dirigent sehr breit ist.
Mhm. wenn du dirigierst, dann ist klar, dann stehst du vorne und dirigierst eben das Orchester. Bist du aber selber irgendwie auch noch praktisch irgendwie mit Musik machen, dann irgendwie in der Form aktiv, dann vielleicht nicht gerade dann, wenn die Philharmonie auftritt, aber irgendwie dann selber für dich oder irgendwo in kleiner Gruppen oder, also kommt dein Instrument noch zum Einsatz? Oder
das Instrument kommt nur noch zur Vorbereitung der Partituren zum Einsatz.
Ach so,
ja, es ist eine zeitlich sehr fordernde Tätigkeit und man macht natürlich einige Proben und das Klavier leistet gute Dienste bei der Vorbereitung der Partitur, aber letzten Endes beschränkt sich dann der instrumentale Einsatz bei der Vorbereitung der Werke.
Das heißt, du gehst im Prinzip das ganze Werk einmal dann selber praktisch durch, machst dir dann Notizen und im Prinzip das, was du dann daraus entnommen hast, ist dann für dich die Basis, mit dem du nachher dann in die Orchesterprobe gehst und dann mit den einzelnen Stimmen, also mit den einzelnen Instrumenten oder eben mit dem gesamten Orchester dann einfach dann ja die Vorbereitung dann machst. Also deine Vorbereitung einmal selber durch, Notizen wahrscheinlich und dann geht's in die Probe.
Ja, die Vorbereitung von der Partitur beginnt eigentlich klassischerweise mit einer Taktgruppenanalyse. Der Hans Swarovski, ein Wiener Dirigent, war das sehr führend. Und dann kommt eben eine umfassende harmonische Analyse, sodass man einfach weiß, was der Komponist damit ausdrücken möchte. Dann legt man natürlich die Gesamtdramaturgie des Werkes an, dass man sich überlegt, wo sind Höhepunkte, wo baut man Spannung auf, wo wird die Spannung eher wieder abgebaut. Das muss natürlich alles schriftlich irgendwie fixiert werden, weil man natürlich nicht alles sich merken kann, sodass es eben dann, wenn man vorm Orchester steht, dass es dann auch wieder parat ist.
Mhm. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir ja zu sehr da ins Detail, was die einzelnen Stücke angeht, hineingehen, sollten wir ein klein bisschen dann über die Bläserphilharmonie, über auch die Musikschule, den ganzen Zusammenhang berichten. Vielleicht erzählt einfach mal, wie lang gibt es denn schon die Philharmonie, die Musikausbildung, wie lang gibt es im Prinzip die Musikaktivität? Ich habe verstanden, sie wurde ja irgendwann schon vor langer Zeit als kleines Orchester für Herrlingen, also damals nicht Blaustein, sondern Herrlingen, wie ich gelesen habe, gegründet. Aber erzählt einfach mal darüber, wie hat es denn angefangen, wann war das und was letztendlich daraus geworden ist. Also vielleicht da einen kurzen Abriss.
Also der Verein wurde offiziell 1921 gegründet von einem Bäckermeister, dessen Namen mir im Moment nicht präsent ist. Die nachgewiesene, also Musiziertradition geht aber noch etwas länger zurück, sodass wir 2006 die Pro Musica Medaille von Bundespräsident Horst Köhler überreicht bekommen haben, wow, die dann verliehen wird, wenn man 100-jähriges Musizieren im Verein nachweisen kann. 2014 ist dann das Orchester offiziell umbenannt worden von Musikverein Cecilia Herling in die heutige Bläserphilharmonie der Stadt Blaustein. Mhm. Der Schritt war notwendig, um einfach klar zu signalisieren, dass die sinfonische Blasmusik bei uns im Mittelpunkt steht und das Geben von Konzerten und die Wettbewerbsteilnahme der Arbeitsschwerpunkt unseres Orchesters ist.
Ja, und dann sind es ja aber, ist ja nicht nur ein großes Orchester, das Orchester, was dann vielleicht so im Blickpunkt auch der Öffentlichkeit steht, sondern ich habe vorher auch eine Vorbereitung verstanden, ihr habt im Prinzip kleinere Gruppen, kleinere Orchester, die quasi die Leute, die dann hinkommen, so langsam eben aufbauen, vorbereiten und irgendwann kommt man mal ins große Orchester sozusagen oder in die Philharmonie, die dann eben die großen Auftritte hat. Vielleicht gebt mal dazu einfach einen Überblick, wie viele Gruppen gibt es, wie ist so quasi der Werdegang, wie ist so quasi einfach ja, der Zusammenhang zwischen den einzelnen Gruppen oder kleinen Orchestern und dem großen Orchester, wie sieht das so aus?
Ja. Also es geht in jungen Jahren los mit einem Blasinstrument eigentlich, so im Grundschulalter. Wir bieten den Grundschulkindern eben die Möglichkeit an, in Bläserklassen mitzuspielen. Genau, eben auch in Kooperation mit der Lindenhofschule in Herrlingen. Dann gibt es eine Trommelwerkstatt, einen Trommelkurs, der von mir geleitet wird. Das ist auch in Kooperation mit der Grundschule zusammen. Da werden die Kinder einfach schon früh an das Thema Musik erstens mal herangeführt und die Kinder lernen da einfach auch ganz, ganz viel kennen.
Mhm. Was heißt, wenn ich dazwischen fragen darf, kurz, ihr habt Bekannte in der Schule, die im Prinzip dann auch euer Orchester ja quasi ein bisschen bewerben oder die Leute einfach vielleicht so ein bisschen auch irgendwo dann ansprechen und dann zu euch schicken, oder?
Ja. Ja, doch.
Also es gibt einmal im Jahr immer so einen Informationsnachmittag, wo die verschiedenen Instrumente vorgestellt werden und dann melden die Kinder bzw. die Eltern die Kinder dann zu der Bläserklasse an.
Ja, ja. Weil ihr seid ja nicht an der Schule oder in den verschiedenen Schulen vor Ort. Und ihr seid nachher diejenigen, die die Leute mit Freude in Empfang nehmen und dann im Prinzip sich darum kümmern. Aber an der Schule sind natürlich dann die Lehrer und gucken dort, wer vielleicht ein bisschen Interesse hat oder bewerben ist.
Ja, okay. Daran kann ich mich auch noch selber erinnern, als ich in der Grundschule war, wo da an einem Nachmittag eben die Instrumente vorgestellt worden sind und da konnte man sich dann eins quasi aussuchen. Mhm. Dann unsere Musikschule hat dann ein Juniororchester. Das ist dann so das Orchester nach der Bläserklasse, wo es dann schon ein bisschen mehr ins Detail geht. Und dann kommt der Aufstieg ins Jugendorchester, was jetzt auch am Samstag bei unserem Konzert anfangen wird. Und dann gibt es eben das ganz große Orchester, die Bläserphilharmonie.
Genau. Ist es grundsätzlich so, dass man alle Stufen durchlaufen haben muss? Oder wenn jetzt ein späterer, jemand zieht hinzu oder kommt irgendwo theoretisch, der sagt, ich habe auch Interesse, kommt aus Ulm vielleicht und geht dann nach Herrlingen zu euch und sagt, Mensch, da möchte ich auch mitmachen, dürfte der dann auch mitmachen? Oder ist zwangsläufig, dass der Werdegang von ganz unten, von der untersten Stufe an dann beginnen muss? Ist das, oder könnte auch jemand, der schon irgendwo recht gut ist und vielleicht hier Interesse hat, zu euch kommen, sagen, ich bin gut, spiel mal vor und schwupp, kommt der schon dann in euer Großorchester. Wäre das auch, oder?
Das sind Einzelfälle, denke ich. Das wird unterschiedlich gehandhabt.
Also es gibt keine Pflicht, dass man alle Stufen durchläuft. Ja. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren immer mehr Studenten auch aus dem Raum Ulm hier ins Orchester aufnehmen können. Es gibt ein kleines Vorspiel, wenn wir nicht sicher sind, ob diejenigen dann die notwendige musikalische Qualifikation mitbringen. Das ist aber nichts Schlimmes in dem Sinn, man spielt halt vor und dann ist es meistens klar. Aber es sind doch einige, also ich würde sagen, in den letzten 5 Jahren sind bestimmt also von unseren 60 Leuten, die wir also in unserer Besetzung haben, 10 bis 15, also auf die Art zum Orchester gekommen.
Mhm. Ja, dachte ich mir, ich habe es ja im Vorgespräch erzählt, ich war selber hier im Schulorchester am Kepler-Gymnasium, vielleicht hört der ein oder andere sogar zu vom Kepler-Gymnasium und da war es auch so, wir hatten ein schönes großes Orchester und wir hatten aber auch dann Schüler, die in der Oberstufe beispielsweise von anderen Schulen kamen, Ulmer Modell oder auch vom Schubert, weil die dort zu dieser Zeit kein vergleichbares Orchester haben und die mussten dann halt sich präsentieren und wurden aber im Allgemeinen auch ins Großorchester gerne integriert, während aber natürlich die Schule an sich auch so einen Vorlauf hatte über Unter- und Mittelstufenorchester oder Bläserkreis, was es dann gab oder glaube ich heute noch gibt, so dass die Leute natürlich dann auch eben eigentlich herangeführt wurden, aber es gab eben auch Quereinsteiger und ich verstehe, das ist bei euch dann ähnlich. Ja. Also ihr habt im Prinzip eine schöne, solide Ausbildung und aber wenn jemand kommt und schon super gut ist, dann durfte der durchaus sich auch melden.
Ja, natürlich. Sehr gern.
Aha. Ja?
Ja.
Dann geben wir einfach mal in einem großen Ganzen mal so ein bisschen so einen Überblick, wie viele Leute sind denn da aktiv? Also wie viele Aktive in den einzelnen, also in den vorbereitenden Gruppen, also im großen Orchester, wie viele Leute sind denn da mit dabei? Wie viele spielen denn?
Also wenn man in meinem Orchester anfängt, also quasi von oben beginnend, je nach Projekt, es hängt auch immer ein bisschen davon ab, was jetzt dann für Literatur gespielt wird, sind in meinem Orchester 60 bis 70 Musiker. Im Jugendorchester, was der Lukas Lecherl leitet, sind im Moment 35 Musiker. Im Juniororchester, das ist das Orchester von Martin Sommer, sind 20 und die beiden Bläserklassen haben jeweils 12 Musiker. Mhm. Die Musikschule insgesamt hat mittlerweile 200 Schüler, worauf wir eigentlich sehr stolz sind, was von der Musikschule in so einem kleinen Ort, wie es jetzt Blaustein ist, doch eine ganz ordentliche Zahl darstellt. Ja, genau, in der Früherziehung, das weiß der Marius besser.
Ja, richtig, die musikalische Früherziehung haben wir eigentlich noch ganz vergessen. Ja, das ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil eigentlich, auch schon vor der Grundschule.
Vor der Grundschule schon?
Ja, die Kinder eben erste musikalische Eindrücke zu vermitteln. Da gibt es zwei Gruppen, die Musikgarten machen. Genau, und dann gibt es noch eine Gruppe, die ich leite, das ist so musikalische Früherziehung, also ähnlich. Genau, die zwei Musikgartengruppen, das ist mit Elternteil zusammen, also das sind wirklich Kinder dann von ganz klein mit dabei. Und bei mir geht es los von drei Jahre bis sechs.
Mhm. Genau. Was macht man denn da? Einfach mit den Kindern singen oder irgendwo Akkorde vermitteln, Noten? Oder was ist da Bestandteil dieser Früherziehung? Einfach.
Ja, ja. Ja, also grundsätzlich gilt es einfach, den Kindern mal einen Bezug zu Musik zu vermitteln, den die Kinder oft einfach auch schon mitbringen. Mhm. Es hängt ganz, ganz viel damit dran. Also wenn man singt, ist es gut für den Spracherwerb. Wenn man sich bewegt, ist der ganze Körper mit im Einsatz und so weiter und so fort. Genau, und wir schauen, dass wir da einfach eine Grundstruktur legen und die Motivation für den weiteren Weg der Kinder einfach gewährleisten.
Das heißt, dann kommen die Kinder mit ihren Eltern in Begleitung einmal die Woche für zwei Stunden und dann wird gesungen oder irgendwie
genau, getanzt, da wird sich oder? Bewegt, da wird gesungen, da wird musiziert, dann gibt es natürlich auch ganz viel Instrumentarium, also gerade so im Percussion-Bereich gibt es natürlich da ganz, ganz viele Sachen, die man da einsetzen kann. Genau.
Darf schon mal getrommelt werden ein bisschen, oder?
Natürlich, genau, ja. Soll sogar. Aha.
Und ab wann ist es denn so üblich, dass man dann sagt, okay, du kriegst jetzt eine Klarinette oder lass mal, also dass man mit dem Instrument dann irgendwo anfängt, du kriegst jetzt mal, was weiß ich, die Trompete oder das Schlagzeug mit nach Hause oder vermitteln dann jemanden an einen Lehrer. Ab wann so ungefähr geht man?
Ja, also da ist eigentlich im Kindergartenalter noch zu früh. Es beginnt einfach eigentlich so dann Anfang Grundschule, wenn man sich dann mal zurechtgefunden hat, wenn die Kinder sich an das ganze neue System auch gewöhnt haben. Grundschule ist ja wieder was völlig anderes wie Kindergarten. Genau, und dann geht es einfach darum, was würde ich gern spielen. Es gibt dann natürlich auch noch so ein Zwischending, da kann man dann auch mit Blockflöte oder sowas einsteigen, um einfach auch so ein bisschen die Feinmotorik, die Fingermotorik einfach auch zu schulen. Genau, und dann geht es in der Grundschule eigentlich los, wie vorher schon erwähnt, mit so einer, ja, kann man sich das auswählen.
Also wenn du es gerade berichtest, ich erinnere mich auch, in der Grundschule am Eichenhang war das damals, gab es auch Blockflötengruppen, habe ich damals auch ernannt.
Mhm. Also ideal ist vielleicht so die dritte Klasse.
Ja.
So die Hälfte ungefähr der Grundschulzeit dann. Also nach der Hälfte der Grundschulzeit.
Ja. Habt ihr das Gefühl, dass die Kinder dann schon auch freiwillig dann Musik machen und Instrumente erlernen oder manchmal auch ein bisschen Druck dahin, dass die Eltern sagen, komm, du musst jetzt oder...
Also es ist ganz unterschiedlich. Also ich erinnere mich zurück an meinen eigenen Unterricht. Ganz freiwillig war der Anfang sicherlich nicht. Man erkennt, glaube ich, erst später, vielleicht so mit 14, 15, 16, den Sinn oder... Also dass es auch vielleicht Freude machen kann. Und gerade deswegen ist die Orchesterarbeit uns einfach wichtig. Dieses Spielen in der Gruppe ab dem Moment hat es mich selber mit der Motivation gepackt, weil ich dann damals in ein gutes Orchester gekommen bin. Und dann macht das Üben auch mehr Spaß. Aber am Anfang ist es, glaube ich, immer schon so, dass die Eltern ein bisschen danach schauen müssen.
Ja, ich glaube, mit dem Üben, das ist so eine Sache, dass... Naja, ich habe ja, wie gesagt, auch mal Instrument gespielt, aber da war ich jetzt auch nicht so begeistert. Da waren andere da vielleicht ein bisschen fleißiger. Ja, ganz grob mal der Überblick, sind es mehr Jungs, mehr Mädels, die dann Musik machen oder ist es ausgewogen? Was kann man, was habt ihr da so?
Ist ziemlich ausgewogen, vielleicht ja. ein leichter Männerüberschuss, aber so an sich kann man doch sagen, dass es ziemlich ausgewogen ist bei uns.
Ja, auf jeden Fall sind Blasinstrumente, ihr seid eine Bläserphilharmonie. Also wenn jetzt jemand gerne Geige oder Cello oder Bratsche oder Kontrabass spielen möchte, der wäre natürlich bei euch dann verkehrt oder würde natürlich da dann keine Funktion oder keine
Spielung. Also die Kontrabassisten, die sind bei uns herzlich willkommen.
Ja,
die brauchen wir.
Die anderen lernen um.
Aber die restlichen Streicher, für die haben wir leider keine Bedarf. Ja,
also ihr seid ganz klar eine bläserorientierte Gruppe, ihr seid eine Bläserphilharmonie.
Ja, genau.
Wobei ich gar nicht weiß, in der Aufteilung, ob heute mehr Kinder eigentlich Blasinstrument oder Streichinstrument lernen. Ich habe da jetzt keinen Überblick. Ich weiß nur aus meiner Schulzeit, Kepler Orchester, wie gesagt, haben wir auch sehr, sehr viele Streicher gehabt und ganz viele, die im Streichinstrument gelernt haben. Ich glaube sogar vielleicht eher ein bisschen mehr als Blasinstrument. Ich weiß nicht, aber keine Ahnung, wie die Begeisterung für welches Instrument oder was am häufigsten gelernt wird. Ich tippe mal vielleicht sogar Klavier, also damit nicht unbedingt ein Orchesterinstrument, oder,
Manuel? Also ich glaube, dass es so ist, dass ein Klavier tatsächlich das am meisten gelernte Instrument ist. Hier natürlich im Süden der Republik oder speziell so in dem Bereich Alpdonaukreis, im Biberach und dann auch so in Richtung Allgäu, Schwaben, in Richtung Bayern dann, ist natürlich durch die sehr lebendige Blasorchester-Szene mit vielen Vereinen lernen natürlich, glaube ich, schon sehr viele Kinder ein Blasinstrument. Mhm.
Gibt ja in Ulm natürlich auch die, wie heißen, ich glaube die Ulmer Bläserphilharmonie heißt jetzt, früher war es die Ulmer Knabenmusik, das war vor 30 Jahren, aber heute heißen sie ja, ich glaube...
Junge Bläserphilharmonie
Ulm. Junge Bläserphilharmonie
Ulm. Ja, auch ein sehr gutes Orchester.
Ja, genau, mit auch vielen Preisen, Erfolgen, auch eine ganz, ganz bekannte und erfolgreiche Gruppe. Also das ist ja auch Blasinstrumentation. Ich glaube, vergleichbare Streichorchester sind mehr dann Schulorchester dann eigentlich, oder?
Ja, so also ein Humboldt-Orchester ist ja natürlich führend.
Genau. Na, sag das nicht, das ist immer ein Streit zwischen Kepler und Humboldt. Sonst sind mir die Keplers.
Als ehemalige Kepler-Schüler.
Das war immer so der Wettbewerb zwischen den zwei Schulen. Natürlich, das war richtig nicht böse, weiß.
Nein.
Aber natürlich ist es so, dass Humboldt hat ja schon per Definition irgendwo in der Schulausbildung die Musik. Und das andere, das ist eben mehr mathematisch, naturwissenschaftlich, das Kepler. Aber ich weiß eben aus eigenem, dass natürlich die zwei immer stark im Wettbewerb standen. Ja. Und insofern, jemand, der Streit war, wer ist der Bessere? Ja. Das ist natürlich auch zwischen den Dirigenten der Wettbewerb. Ja, gut. Ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut und erkannt, wir haben schon wieder über 20 Minuten gesprochen, Manuel und Marius. Ich denke, wir spielen einfach mal Musik und jetzt habt ihr auch was Schönes von euch mitgebracht. Und so werden wir dann einfach mal Musik von euch hören. Vielleicht, ihr wisst ja, was drin liegt, erklärt ihr oder beschreibt ihr einfach mal, was wir jetzt denn hier hören.
Ja, sehr gern. Die Aufnahme ist eigentlich jetzt ziemlich genau vor einem Jahr entstanden. Beim Deutschen Orchesterwettbewerb am 2. Mai war das hier in Ulm. Wir hören jetzt die Suite für Harmonieorchester von Bob Voss. War unser Pflichtstück damals bei dem Wettbewerb.
Gut, hören wir rein. So, da gibt es den Beifall für die Bläserphilharmonie der Stadt Blaustein. Meine Studiogäste sind Marius Buschko und natürlich der Leiter, der Manuel Eppli. Jetzt haben wir gerade, während die Musik lief, festgestellt, es war doch was anderes als eigentlich angekündigt. Müssen wir noch richtig stellen, was wir denn gehört haben.
Ja, es war ein Auszug aus der Orchestersuite Die Planeten von Gustav Holst, die Jupiter-Hymne. Das war unser Einspielstück für den Deutschen Orchesterwettbewerb. Ich habe das damals selbst instrumentiert. Es ist ursprünglich natürlich für Sinfonieorchester und ich habe es für Blasorchester umgeschrieben.
Mhm. Also das wart ihr jedenfalls live. Ja, wir haben schon ein klein bisschen über euch erfahren. Wir haben festgestellt, dass auf jeden Fall viele einzelne Gruppen bei euch vorhanden sind, dass ihr also nicht nur eine Bläserphilharmonie seid, sondern dass ihr im Prinzip mehrere, dass ihr eigentlich ja eine Musikschule seid, dass ihr eigentlich einen Verbund dann aus bestehen aus verschiedenen Gruppen, die mit verschiedenen Leitern und mit letztendlich verschiedenen Beteiligten und wie gesagt, das, wenn ich das richtig verstanden habe, ausschließlich dann ehrenamtlich. Nicht ganz?
Oder? Nein, die Instrumentallehrer, die sind, also die werden natürlich bezahlt im Rahmen von Honorarverträgen, weil uns einfach die Qualität der Ausbildung sehr wichtig ist. Und jemand, der diesen Beruf natürlich professionell gelernt hat, nicht umsonst arbeitet.
Okay, ja. Also wenn dann die Kinder in die Ausbildung gehen, ganz klar, dann gehen sie zu Lehrern, lernen das Instrument, aber dann ihr, wenn ihr das Orchester macht, wenn ihr da mit den Kindern dann oder mit den Erwachsenen später dann übt oder in die Proben und letztendlich auch auf Reisen vielleicht geht, das ist dann für euch zumindest ehrenamtlich und das ist also dann kein, auch kein Profi-Umfeld dann sozusagen. Richtig, oder?
Ja, der Dirigent wird bezahlt. Ja. Ich habe das natürlich auch professionell gelernt, als ich mal gerade meinen Masterabschluss an der Musikuniversität Mozarteum in Salzburg. Aber die ganzen Proben drumherum, jetzt Satzproben, Registerproben, Stimmproben, das erledigt das Orchester alles selbst und eigenständig und die Satzprobenleiter tun das ehrenamtlich.
Mhm. Ja, okay. Und wie finanziert ihr euch eigentlich gerade? Ich meine, ihr braucht ja Equipment, ihr braucht ja letztendlich auch Noten. Ihr müsst wahrscheinlich einen Raum belegen, ihr braucht Probenräume. Geht es dann aus Mitgliedsbeiträgen des Vereins oder werdet ihr von Stadt irgendwie oder vom Land dann irgendwie auch unterstützt oder wie?
Also die Stadt unterstützt uns großzügig durch die Bereitstellung des Probenraums und des Musikschulgebäudes. Wir haben 2006 letzten Endes das alte Rathaus bezogen. Mhm. Wie der Name schon sagt, das war früher das Rathaus von Herrling. Die heutige Ortsverwaltung ist direkt nebenan und 5, 6 Vereinsmitglieder, also auch Orchestermitglieder, haben dann dieses alte Rathaus in mit vielen Arbeitsstunden, also sehr fleißig, ich würde mal sagen, glaube 2 oder 3 Jahre umgebaut. Also der Umbau hat, glaube 2004 oder 2003 begonnen. Und durch dieses Haus haben wir natürlich jetzt die Möglichkeiten, den Unterricht entsprechend anzubieten, den wir jetzt anbieten. Um auf die Frage zurückzukommen, natürlich spielen Mitgliedsbeiträge eine Rolle. Also und natürlich auch die Einnahmen von unseren Konzerten.
Oh ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und wie schaut es dann aus? Also wenn jetzt jemand bei euch dann also in die große Philharmonie, dann das große Orchester, dann kommt, dann gibt es da irgendwie ein Alterslimit oder dürfen da alle jetzt auf Jahrzehnte mitmachen oder wie schaut das aus? Wie muss man sich vorstellen? Also, rein praktisch gesprochen, wenn jetzt immer alle blieben und ganz alt würden und immer mehr dazukommen, wäre das Orchester immer größer. Wie geht denn das eigentlich?
Also unser Orchester ist momentan eigentlich wirklich ziemlich jung. Ich denke mal, wir haben einen Altersdurchschnitt von zwischen 20 und 30.
Ja.
Mhm. Aber es gibt eine große Spanne. Also unser jüngster Musiker ist 12.
Der Silas.
Der Silas. Grüße an der Stelle. Und unser ältestes Mitglied ist der Norbert. Der ist
67. Unser dienstältester Trompeter.
Genau. Okay, was heißt dienstältest? Wie lange schon dabei ist, bestehen dann, oder?
Ja, nicht ganz. Also, aber er ist, glaube ich, in den 50ern dazugekommen. Mhm. Und das ist fürs Orchester viel wert, dass auch jemand mit dieser Lebenserfahrung dabei ist. Mhm. Weil er doch manchmal einfach Dinge etwas anders sieht, als im positiven Sinn, wie jetzt vielleicht jemand mit Anfang 20.
Ja, aber generell, ich meine, es gibt kein Limit. Das heißt, wenn dann irgendwo jemand aufhört, dann ist es vielleicht studienbedingt oder Umzug oder in irgendeiner Weise einfach bedingt dadurch, dass er halt dann nicht mehr weitermachen kann. Aber es gibt nicht ein Limit, das dann heißt, ihr habt bis 24 und dann ist es zu Ende. Ich glaube zum Beispiel bei den Chorsingern, der Ulmer Spatzen, glaube ich, gibt es ein Alterslimit, wenn ich da richtig informiert bin. Aber bei euch gibt es das nicht. Das heißt, bei euch kann kann auch noch jemand kommen, der schon ja, fortgeschritten alt ist. Ja. Wenn du sagst, der ist dann schon 67, sagtest du, glaube ich.
Ja, genau. Ja, der hat sich jetzt letztes Jahr eine neue Trompete gekauft.
Aha. Und die Frau hat es lange nicht gewusst, aber mittlerweile weiß sie es.
Das ist auch nicht zu überhören wahrscheinlich. Ja, sehr schön. Ja, gut. Also auf jeden Fall ist es dann eine bunte, gute Mischung aus Jung und aus Alt. Und gehen wir vielleicht mal so ganz grob durch in dem Orchester, welche Instrumente sind denn alle vertreten? Und so ganz grob, sind es 1, 2, 3 von jeder Gattung oder sind es meinetwegen, ich bin mal 90% Querflöten? Nein, das wird es nicht sein. Aber so ungefähr gibt man einen kurzen Überblick, was jetzt in der Gruppe für Instrumente und in welcher Häufigkeit dann vielleicht mit vertreten sind.
Also im Holzbereich haben wir Flöte, Oboe, Fagott, Klarinette und Saxophon. Wir haben im Moment 6, 7 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte, 15 Klarinetten und 5 Saxophone. Also der Hauptanteil der Instrumente, wenn man so will, ist im Holzbereich auf jeden Fall der Klarinettensatz, was für die Farbe vom Orchester, also für die Klangfarbe vom Orchester sehr wichtig ist. Im Blechbereich haben wir dann Trompete, Horn, Posaune, Euphonium und Tuba. Wir spielen im Moment mit 10 Trompeten, 6 Hornern, 4 Posaunen, 4 Euphonien und 2 Tuben. Dann haben wir immer noch einen Kontrabass dabei, manchmal auch 2, das kommt ein bisschen auf die Werke an. Und Marius, wie viel Schlagzeuger?
7.
Wow. Genau. Das ist ja eine riesen Schlagzeugergruppe.
Ja, richtig. Also, ja, es gibt auch einfach gerade in dem Bereich einfach auch viel Literatur, wo viel Schlagzeug auch einfach reingeschrieben ist. Also da gibt es dann auch, also nicht irgendwie das Set-Schlagzeug, also das Drumset, sondern wird eigentlich aufgeteilt in 3 Sparten. Das ist einmal die Mallets, die Stabspiele, dann gibt es die Fellinstrumente wie Pauke, kleine Trommel, große Trommel und. Und dann gibt es die Percussion-Instrumente. Genau, und das decken wir da hinten eben alles ab.
Ja, also das ist auf jeden Fall schon eine große Anzahl von jeder Gattung eigentlich. Wie macht man dann das? Angenommen, jetzt würde es sich mal ergeben, dass du von einer Gattung oder ihr von einer Gattung plötzlich, weil alle irgendwie aufhören, keinen mehr habt und dann dafür auf einmal stehen, was weiß ich, die doppelte Anzahl von Trompetern irgendwo plötzlich auf der Matte. Würdet ihr dann sagen, nee, geht so nicht, wir müssen irgendwie irgendwoher dann noch wieder die, was weiß ich, vielleicht verloren gegangenen Klarinetten ergänzen? Oder hat sich das noch nie ergeben, dieses Problem? Oder muss man dann eben spezielle Stücke suchen, wo dann eben 10 Trompeten und 10 verschiedene Stimmen gefordert sind und eben keine Klarinetten? Also mal rein hypothetisch. Oder ist das wirklich, dass es sich von alleine immer so ergibt, dass ihr dann einfach so eine ausgewogene Besetzung habt, dass es dann eben genau auch zu dem, was die Partitur eben erfordert, dann oder die Partituren erfordern, stimmig ist?
Also bei manchen Instrumenten ergibt sich die Fragestellung nie. Also zu wenig Flöten hat man selten, zu wenig Trompeten auch nicht. Ja, wenn jetzt also bei einem großen Satz wie jetzt bei den Klarinetten eben jemand aufhört, dann spielt es zunächst nicht so die Rolle, ob es jetzt 15 oder 14 sind. Ist eigentlich egal. Man versucht natürlich immer zunächst den Nachwuchs dann aus der eigenen Ausbildung ans Orchester heranzuführen und die Besetzungslücke, wenn man so will, dann entsprechend zu schließen. Nur in manchen Fällen geht es natürlich auch nicht, da muss man sich eben im Umland mal ein bisschen umhören, wie man vielleicht dann entsprechend die Position nachbesetzen könnte.
Ja, aber im Großen und Ganzen, das ergibt sich so von selber, also in Bezug auf Personalbesetzung oder Stimmbesetzung, habt ihr nicht jetzt die akuten Probleme. Das findet sich und ihr habt auch Zulauf. Generell, wie ist es? Lernen Kinder und Jugendliche heute eher mehr Musikinstrumente als früher oder weniger oder ist das konstant? Gibt es da, Manuel, aus deiner Sicht irgendwie eine Entwicklung, die irgendwie feststellbar ist? Oder waren es jederzeit immer schon Kinder, die mit den Instrumenten gekommen sind? Ist das immer eigentlich über die Zeit gesehen relativ konstant?
Also ich habe den Eindruck, dass es seit dem G8 etwas schwieriger geworden ist, weil die Kinder einfach weniger Zeit haben. Und Musik natürlich schon auch ein sehr intensives Hobby ist. Es ist ja nicht nur die Probe, sondern sie haben dann bei uns eine Satzprobe in der Woche noch dazu. Dann haben sie Instrumente. Sie müssen natürlich üben. Ja, also ich habe den Eindruck, dass es weniger wird und ich habe auch den Eindruck, dass es insgesamt für die Vereine vielleicht ein bisschen schwieriger ist, Nachwuchs zu finden. Bei sehr guten Vereinen, glaube ich, ist es eher leichter, weil natürlich auch der Zulauf extern da ist. Also wenn jetzt jemand vielleicht hier nach Ulm zieht, dann liest er von uns und möchte dann vielleicht mitspielen. Aber ja, also insgesamt, also uns geht's gut, wir können uns nicht beschweren.
Das ist schon mal prima. Nebenbei, weil du es gerade erwähnt hast, vielleicht sag dir einfach mal die URL, die Webseite, wo, wenn man nebenbei beim Hören oder nach der Sendung sich informieren möchte, wo man über euch eben was nachlesen kann. Vielleicht da stehen sicherlich auch die Kontaktinfos, wie man mit euch in Kontakt treten kann. Das würde ich sagen, könnt ihr an der Stelle vielleicht einfach mal ganz kurz auch dazu sagen.
Also die Webseite ist ganz einfach, www.bläserphilharmonie-blaustein.de.
Sehr schön, dann kann man da schauen. Gut, dann haben wir da jetzt eine Vorstellung, wie das so bei euch aussieht. Die Frage jetzt, also ihr habt einmal dann, jetzt wenn ich mal aus die große Bläserphilharmonie schaue, einmal die Woche habt ihr dann Probe, glaube ich, oder?
Ja genau, wir haben Freitagabend, haben wir Tutti-Probe, also alle gemeinsam, einmal in der Woche. Dann gibt es wöchentlich eine Satzprobe. Oder je nach Absprache und je nach Bedarf eben. Und häusliches Üben natürlich, ja, auch.
Täglich wahrscheinlich.
Und dann gibt es eben noch den Instrumentalunterricht. Je nachdem, ob jetzt gerade ein Konzert ansteht oder ob das noch eine Weile hin ist, haben wir dann auch mal am Wochenende eine Registerprobe, zum Beispiel dann nur Holz oder nur Blech. Mhm. Und natürlich fahren wir dann auch auf Probewochenenden. Da gehen wir jetzt auf die Kapfenburg wieder im September. Und genau, ist das natürlich auch für die Kameradschaft eine super Sache.
Mhm. Ja, also ihr habt auch solche Arbeitswochen, gab es im Schulorchester nebenbei auch, waren wir in Rot an der Rot oder in Weingarten oder in Erbfingen auf der Alm, genau. Also das kennen wir auch. Und da ist man dann 3-4 Tage beieinander und dann wird von morgens bis abends wahrscheinlich intensiv einmal in den Einzelnen, in den Stimmen, also Registern hast du gesagt, oder eben alle Flöten miteinander, alle Klarinetten miteinander und dann Tutti hast du vorgesagt, also das ganze Orchester abends kommt zusammen und dann wird im Prinzip wieder zusammengefasst und geübt. Ja. Also das ist auf jeden Fall vor größeren Events oder größeren, dass ihr das auf jeden Fall auch dann macht.
Ja.
Und oder ist das immer in der schulfreien Zeit, wenn jetzt jemand zum Beispiel wirklich damit auf so eine Arbeitsphase gehen muss und eigentlich aber in die Schule, das ist dann wahrscheinlich so organisiert, dass es Schulferienzeit ist, oder? Wie kriegt ihr das
immer
dann?
Immer Wochenende.
Ja. Nur Wochenende.
Ja,
nur Wochenende.
Genau. Immer von Freitag Abend bis Sonntag, so die Mittagessenszeit.
Ja. Mhm. So eine spezielle Arbeitsphase, wo über eine Woche geht oder so, haben wir eigentlich an sich nicht.
Ja, verstehe ich. Beim Schulorchester war es zum Beispiel bis zu einer Woche und da musste man natürlich dann frei bekommen und das ist klar.
Ja.
Das
gibt, also wir sind ja auch zum Großteil einfach arbeitende Menschen.
Nachvollziehbar.
Ja. Genau. Mhm.
Aber auf jeden Fall, ihr macht Unternehmung und ich denke auch, das ist ja dann für die Kinder auch ein bisschen, ihr habt gesagt gerade Gemeinschaftsfördernd, ist einfach noch ein Erlebnis, wo man dann auch ein bisschen einfach was mitnehmen kann und was dann auch wahrscheinlich eine bleibende Erinnerung dann ist.
Wir machen viele Grillabende auch jetzt auch wieder um die Zeit. Gehen Fußball spielen an einem Sonntag. Viele Sachen. Gehen zusammen in Urlaub. Ja, solche Dinge ergeben sich dann eigentlich auch einfach.
Ihr habt auch in euren Reihen, habe ich gelesen, Leute, die schon bei Jugend musiziert, sehr erfolgreich sich beteiligt haben. Also die dann wirklich die Musik sehr, sehr intensiv betreiben, sage ich mal.
Ja, wir haben etliche Bundespreisträger bei uns in den Reihen. Mhm. Natürlich auch Musikstudenten oder Leute, die jetzt das Musikstudium abgeschlossen haben. Unser Konzertmeister, der Sebastian Sommer, der hat bei uns in Blaustein angefangen, Klarinette zu spielen, war dann 6 Jahre jetzt beim Studium in Hannover, hat aber trotzdem immer noch mitgespielt und ist nach wie vor natürlich unser Konzertmeister und bietet jetzt in unserer Musikschule auch Instrumentalunterricht an. Das freut uns natürlich, wenn jemand so dieses ganze System in Anführungszeichen durchlaufen hat und dann letzten Endes sich so positiv zu einem Markt etablieren konnte.
Das ist ein Aushängeschild natürlich dann auch für euch, wenn da jemand wirklich dann so es weit schafft. Also
ja,
tolle
klar.
Sache, ja.
Mhm. Ja.
Ja, ganz prima. Ich würde sagen, wir haben, na, man ist schon 16.40 Uhr die Zeit drin. Mhm. Ich glaube, wir spielen nochmal Musik. So, jetzt habe ich gesehen, bei euch auf der CD wirklich die Titel, die weiteren Tracks sehr lang sind, habe ich jetzt einfach mal was anderes eingelegt. Wenn ihr sagt, hier wäre noch ein kurzer Titel, wie gesagt, ich habe nur gesehen, dass die anderen sehr lang sind.
Nee, das Selbstwahlstück, also der Revisions geht 15 Minuten
ja.
Vom Orchesterwettbewerb und die Suite für Harmonieorchester, die ist, glaube ich, auch in der Länge. Also von daher ist es, glaube ich, gut, wenn wir was von dir hören,
Michael. Ich einfach mal Radiomusik hier, die wir hier vorliegen haben, gegriffen. Und die Band heißt The Unknown Unpopular. Und der Titel, den ich da gegriffen habe, heißt Tunch Tide. Hören wir einfach mal rein. Ich kenne es auch nicht. Lassen wir uns überraschen, was das jetzt ist. Wahrscheinlich ist es zumindest nicht bläserphilharmonisch, aber es ist halt auch Musik. Radio Free FM, jetzt sind wir wieder mit der Plattform. Nein, das war natürlich keine bläserphilharmonische Musik. Wir gucken mal, ob wir das noch hinbekommen, dass wir noch einen kleinen Ausschnitt dann zum Ende der Sendung reinbekommen. Auf jeden Fall bei uns im Studio sind Manuel Eppli und Marius Buschko von der Bläserphilharmonie der Stadt Blauenstein. Jetzt haben wir ein klein bisschen schon über das Proben, über die Auftrittsvorbereitung gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen über eure Auftritte, über die Konzerte und vielleicht auch so über die Highlights so der letzten Jahre sprechen und vielleicht natürlich auch, was so in den nächsten Monaten zu erwarten ist. Wie sieht es denn aus? Was sind ja so vielleicht die aktuellen Themen?
Ja, also jetzt kommendes Wochenende am 13. am Samstag findet um 19.30 Uhr im Kornhaus unser Frühjahrskonzert statt. Genau, da ist dann morgen die Generalprobe und dann genau, geht's am Samstag los mit unserem alljährlichen Kornhauskonzert. Genau, dann ist erstmal Pause für uns. Wir hatten jetzt dieses Jahr schon den einen oder anderen Auftritt. Dann ist Sommerpause und im November ist dann unser Herbstkonzert in der Pauluskirche.
Mhm. Ihr habt im Prinzip auch so bestimmte Termine, dass ihr jährlich im Prinzip immer so die gleiche Zeitplanung
dann also habt. Also fester Bestandteil ist eben das Kornhauskonzert im Frühjahr. Und das Pauluskirchenkonzert im November, im Herbst.
Mhm.
Genau.
Im Frühjahr, jetzt im März, ist noch gar nicht so lange her, waren wir in Radolfs Zelt zu Gast. Da haben wir ein Galakonzert gegeben. Da hat der Blasmusikverband am Hegauer Bodensee seinen 52. Dirigentenkongress abgehalten. Da waren wir quasi das Orchester, was dann abends für die anwesenden Dirigenten, also für das Fachpublikum, am Bodensee dann ein Galakonzert gegeben hat.
Sehr schön. Und die Konzerte stehen wahrscheinlich auch, wenn man das wissen möchte, bei euch auf der Website nämlich an. Also wenn Richtig. Man jetzt wissen möchte, wann kann man euch sehen, wo kann man euch sehen, guckt man einfach auf die Website und dann kriegt man da einfach einen Überblick. Mhm. Was gibt es denn aus der langen Phase? Gut, ihr seid natürlich jetzt noch nicht seit 1922 oder 1906 mit dabei. Was gibt es denn so an historischen Großereignissen, an großen Konzerten oder an großen Reisen oder Erfolgen, die es irgendwo schon gegeben hat? Gibt doch bestimmt dann da einige Highlights, die man auch rausgreifen kann. Oder?
Ja, 2009 waren wir in Prag mit dem Orchester bei einem internationalen Wettbewerb, wo wir sehr erfolgreich teilgenommen haben. So eine Reise ist natürlich für das Orchester immer ein Highlight, weil es natürlich nicht nur um musikalische Dinge geht, sondern auch kameradschaftliche Aspekte. Die Geselligkeit kommt da nicht zu kurz. Die Highlights der letzten Jahre waren sicherlich unser Landesorchesterwettbewerb 2015 in Karlsruhe. Da haben wir im Bramsaal gespielt. Der Bramsaal ist ein ganz toller Saal mit 2000 Leuten an Fassungsvermögen. Und dann letztes Jahr natürlich der Deutsche Orchesterwettbewerb hier vor heimischem Publikum im ausverkauften Edwin Schaufhaus.
Ah ja, wie viele Orchester waren da mit dabei?
Also jedes Bundesland hat vereinfacht gesagt eines entsandt es waren dann in der Summe am Ende glaube ich 15 Orchester. Ja.
Wird man da dann irgendwie ausgewählt oder könnte im Prinzip jedes Orchester sagen, da möchte ich mitmachen und dann stehen auf einmal 100 Orchester beim Wettbewerb oder muss man da bestimmte Qualitätsstufen oder Normen irgendwo nachweisen und sagt, wir haben diese Erfolge schon oder wir haben spielen diese Stücke mit dem und dem Niveau und dem Anspruch, oder? Wie geht das, dass man da teilnehmen darf? Dann?
Ja. Also üblicherweise machen Orchester der Leistungsstufe 5 oder 6 mit. Wir sind ja ein Kategorie 6 Orchester, also ein Höchstklasse-Orchester. Die Orchester qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb alle über einen vorgeschalteten Landeswettbewerb. Also eben dieser erwähnte Landesorchesterwettbewerb in Karlsruhe. Die besten 1-2 Orchester werden dann zum Bundeswettbewerb nominiert.
Okay, und von jedem Land ungefähr darf dann eben einer, der aus dem Landeswettbewerb erfolgreich dabei war, quasi dann zum Bundeswettbewerb.
Genau,
ja. Ah ja, okay. Das ist ja eigentlich jugendmusiziert mäßig. Oder es ist zwar nicht jugendmusiziert, aber es ist eigentlich vom Verfahren, vom Prozess
genau. analog. Genau, ja, und es wird auch vom Landesmusikrat bzw. vom Deutschen Musikrat organisiert, also den Verbänden, die ja auch jugendmusiziert organisieren. Und die Punktevergabe ist auch gleich, also es gibt maximal 25 Punkte, die man erreichen kann.
Also die Modi oder diese Wettbewerbe sind im Prinzip relativ vergleichbar. Ja. Gibt es dann auch auf internationaler Ebene irgendwo Wettbewerbe, wo man das vor Prag erst mal angesprochen, gibt es dann irgendwo auch, was weiß ich, einen europäischen Musikpreis oder irgendwas, wo man Wettbewerbe oder ja Vergleichbares, wo man sich beteiligen kann, oder ist das alles auf deutschem, auf nationalem Level denn?
Genau, also es gibt keine direkte Weiterleitung oder Weiterqualifizierung, wenn man so will, auf internationaler Ebene. Was es natürlich gibt, sind internationale Wettbewerbe. Also dieser Zertamen-Wettbewerb in Spanien ist sehr bekannt, der ist in Valencia. Ja. Und jetzt in diesem Jahr, also 2017 im Sommer, ist der World Music Contest in Kerkrade, also der WMC. Da kommen dann Orchester aus der ganzen Welt.
Mhm. Okay, und das sind dann aber ja, Veranstaltungen, die ja nicht nur 2-3 Tage gehen. Also gerade das Thema mit Wochenende, weil ihr vorgesagt habt, Vorbereitungstage sind nur übers Wochenende machbar, weil die Kinder dann auch oder die Jugendlichen dann auch in die Schule müssen und ihr müsst arbeiten. Dann ist das auch nur zeitlich sehr, sehr kurz befristet, wenn ihr da so eine größere Reise antretet zu so einem Wettbewerb, oder wie läuft das dann?
Ja, also gerade sind 4 Wochenenden. Aha. Also der Wettbewerb ist für Brassband, Fanfarenorchester und Blasorchester, also die Besetzungsform, die wir haben. Und letzten Endes sind es also 4 Wochenenden, die der Wettbewerb dann geht, aber immer von Freitag bis Sonntag, weil die Orchester natürlich unter der Woche an sich nicht verfügbar sind.
Das heißt, im Zweifelsfall muss man dann einfach hinfahren, mal zurück und wieder hinfahren, wenn man dann weiter sich qualifiziert, oder? Mehrmals anreisen, oder?
Nein, also wenn man sich für eine Stufe anmeldet, dann findet der Wettbewerb, also man spielt dann nur einmal und es gibt gerade keine Vorqualifikation.
Ah, ja. Das, vorher habt ihr diese Einstufung mit dieser, wie hast du gesagt, Nummer 6, also Schwierigkeitsklasse oder Stufe, das sind dann international, national oder Normenklasse, die dann definiert sind, was Schwierigkeitsgrade angeht.
Genau, ja.
Und was genau ist dann zum Beispiel jetzt die Stufe 6, also was genau muss man da dann nachweisen oder können, oder was steckt dann da dahinter?
Also 6 ist die schwierigste Stufe. Also es gibt dann zwar von Verlagen dann gewisse Richtlinien, Kriterien, was die Werke dann haben müssen, aber die Einstufung der Werke übernimmt immer eine Musikkommission von einem Musikverband. Und letzten Endes ist die Zahl der Orchester in den einzelnen Kategorien auch groß verteilt. Also es gibt eben sehr viele Orchester in der Kategorie 3, 4 und extrem wenige in 5 und 6. Also in Baden-Württemberg gibt es vielleicht noch 1-2 andere Orchester, die in dieser Kategorie 6 dann spielen.
Um jetzt das zu Zertifikat oder wenn es ein solches gibt, zu bekommen, muss man dann das Stück vorspielen und zeigen, man beherrscht es, man kann es. Genau. Sonst könnte jede, sagen wir mal, nicht ganz so leistungsfähige Gruppe sagen, schnappen wir uns aber einfach dieses schwere Programm, spielen mal, wir lassen die schweren Noten weg, wir schummeln ein bisschen. Sowas soll es ja auch geben, auch im Kepler Orchester hat mal einen ganz schweren Parts dann einfach mal vielleicht ein bisschen erleichtert, auch wenn es eine Notation komplex und schwierig stand, einfach damit die Kinder oder die Jugendlichen spielen konnten. Also man darf da an der Stelle jetzt vorspielen, man muss zeigen, man kann das Stück hat von vornherein einen gewissen Level.
Genau.
Und wenn man das dann beherrscht, hinkriegt und nicht total irgendwo es schief spielt, dann wird bestätigt, jawohl, das Orchester ist auf dem Qualitätsniveau, dass es dann diesen Level 6 zugewiesen oder zugesprochen bekommt.
Genau, also in der Blasorchester-Szene nennt sich das dann Wertungsspiel.
Ja.
Da sitzen dann 3, 4, 5 Juroren und die beurteilen dann also meistens 10 Kriterien, also von Intonation über Artikulation, Phrasierung, Technik, Rhythmik, Zusammenspiel bis hin zu Interpretation und Ausdruck. Und dann gibt es immer 10 Punkte, also man kann 100 Punkte erreichen. Und ja, also wenn das dann gut ist, dann bekommt man halt 95, 96 Punkte und dann ist man entsprechend in dieser Kategorie, sage ich mal, zu Hause.
Jetzt nehmen wir an, ihr habt im nächsten Jahr dann ein leichteres Stück oder eins, das nicht ganz diesem Level entsprechen würde. Droht dann die Gefahr, dass man euch dann herunterwertet oder hat man diesen Level und den behält man dann auch? Oder muss man immer nachweisen, wir sind immer noch so gut, wir können immer noch diesen Level halten, müsst ihr quasi immer hochanspruchsvolle Stücke spielen?
Also interessanterweise, das gibt es tatsächlich, also in den Niederlanden ist es so, also da muss man, wenn ich es richtig weiß, jetzt auswendig zwei, drei Jahre zu so einem Wertungsspiel oder zu so einem Bundeswettbewerb, wie es dort heißt. Und dann sind auch Fördergelder entsprechend damit verknüpft. Bei uns ist es nicht so. Mhm. Es hat beides Vor- und Nachteile, wobei ich mir eigentlich schon wünschen würde, dass die Orchester sich nicht selbstständig in der Kategorie anmelden dürfen, sondern dass es halt so ist, dass zum Beispiel jetzt ein Orchester in der Oberstufe dann einmal 95 Punkte gehabt haben muss, dass es dann in der Höchststufe antreten kann. Ich finde auch die Rückrichtung, wenn ein Orchester einfach nicht regelmäßig zu so einem Wertungsspiel geht, nicht schlecht.
Ja.
Diese Selbstbeweihräucherung liegt mir nicht.
Ja. Gibt es eigentlich zwischen den Orchestern dann auch irgendwo Treffen, dass man sagt, wir machen mal zusammen ein Konzert oder Partner vielleicht Orchester, also konkret zum Beispiel ein Kepler-Schulorchester hatte seinerzeit mit dem französischen Chor in Elsass, in Célestat, Chor Köperlet hieß der zum Beispiel, so eine Partnerschaft, wo man immer mal wieder hingefahren ist, wir hin oder die gekommen, man hat gemeinsam musiziert. Gibt es das eine ähnliche Form dann auch, dass ihr irgendwo ein befreundetes Orchester oder irgendeine Gruppe habt, mit der ihr euch trefft, vielleicht auch gemeinsam konzertiert oder eher nicht?
Nein.
Das nicht?
Machen wir nicht im Moment.
Ja. Okay. Und Highlights aus den vielen Jahren, ist es so jetzt aus der neuen Zeit, ist das in der Historie irgendwie noch irgendwo was
berichtet wird? Wie vorher schon erwähnt, ich habe 2008 angefangen im Sommer und dann ein halbes Jahr später dann schon ins große Prag quasi. Das war natürlich schon ein super Erlebnis für mich, als damals 14-Jähriger. Allein auf weiter Flur, also die anderen Mitspieler waren natürlich alle ein Stück weit älter dann auch als ich, aber trotzdem super tolle Eindrücke gehabt und da hat es mich dann einfach eigentlich auch gepackt, so mehr oder weniger. In den Jahren darauf auch habe ich dann auch ganz, ganz viel eben auch dazugelernt. Also das ist wirklich toll, wie musiziert wird, toll hinzuhören, auch nicht nur das eigene Instrument kennenzulernen, sondern auch andere Instrumentengruppen kennenzulernen, zu hören, was gibt's da, was für Klänge entstehen, wenn eine Klarinette zusammen mit einer Oboe spielt oder so, das klingt ganz anders wie jetzt, wie auch immer. Auf jeden Fall war natürlich dann die Krönung letztes Jahr der deutsche Orchesterwettbewerb dann hier in Ulm.
Was sind denn so, gebt mir vielleicht noch ein paar Beispiele, die Stücke oder die Komponisten, die ihr gerne spielt? Oder vielleicht gebt einfach mal so aus den letzten Jahren noch einen Überblick, was war denn schon alles auf dem Programm? Was habt ihr schon alles erfolgreich dann konzertiert?
Jetzt aus jüngerer Vergangenheit, letztes Jahr in der Pauluskirche, haben wir die Westside Story gespielt. Ist für einen Schlagzeuger natürlich sehr interessant, weil natürlich ganz, ganz viel drin ist im Schlagzeugbereich. Eben die unterschiedlichen Tänze dann. Dann hatten wir für den deutschen Orchesterwettbewerb Derivations von Marco Pütz, was wir auch wirklich lange Zeit einfach geübt haben und wirklich zur Perfektion dann letztendlich getrieben haben, jeden Takt gekannt haben und da erinnert man sich dann doch sehr gern zurück.
Mhm. CDs habt ihr auch schon mindestens eine. Wir haben hier eine ja vorliegen von euch. Also habt ihr auch schon aufgezeichnet? Also hat es da auch schon mehrere Sessions dann im Studio gegeben?
Also die Aufnahme, die wir vorher gehört haben, die Jupiter-Hymne, das ist ein Live-Mitschnitt aus dem Deutschen Orchesterwettbewerb. Für nächstes Jahr ist eine große CD-Aufnahme geplant. Die haben wir als Sonderpreis beim Deutschen Orchesterwettbewerb gewonnen. Da nimmt das Rondo Musikstudio aus Leipzig also eine 75-minütige CD mit uns auf.
Mhm. Sehr schön. Ja, und ich sehe gerade, wir haben noch 30 Sekunden eigentlich. Wir schaffen es doch nicht mehr so ganz, Musik von euch zu spielen. Ist noch ein Punkt euch wichtig, den wir irgendwie nennen, berichten müssten? Außer also vielleicht nochmal ganz kurz die Kontakte oder die Adresse nochmal von der URL durchsagt, falls sich jemand interessiert.
Also unsere URL ist nochmal www.bläserphilharmonie-blaustein.de und für alle, die am Samstag noch nichts vorhaben, Samstag 19.30 Uhr im Ulmer Kornhaus, unser Frühjahrskonzert mit dem Hauptwerk Belkis, Königin von Saba von Ottorino Respighi, und es gibt noch 25 bis 30 Restkarten, seien Sie schnell. Auf unserer Website gibt es einen entsprechenden Vorverkauf. Einfach mal reinschauen. Vielen Dank.
Ich danke euch fürs Kommen. Dankeschön. Jetzt sind schon wieder mit der Plattform damit durch. Das war die Bläserphilharmonie der Stadt Blaustein. Und meine Gäste waren
Manuel Eppli
und Marius Buschko.
Mein Name ist Michael Trost. Das war die Plattform von heute. Es geht gleich weiter mit dem Stefan Cesina und Soundscapes. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss. Bis denn.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.